Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen bei der Doula-Podcast. Von mir, Doula Anita, Geburtsbegleitung aus Leidenschaft. Ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast, beziehungsweise wieder mit dabei bist. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Anita, ich bin 28 Jahre alt, Mama von 2 Kindern und Doula in Ausbildung beim Verein Doulas in Deutschland e.V. Du findest mich abgesehen von meinem Podcast hier auch auf Instagram und auf Facebook unter Doula Anita. Heute geht es um das Thema Kaiserschnitt. Wie immer übernehme ich keinerlei Haftung für das, was ich hier sage. Und wenn du unsicher bist oder Fragen hast, dann wende dich bitte an deinen Arzt oder an deine Hebamme. Und die Quellenangaben zu meinen Recherchen findest du wie immer auf meiner Homepage im Blog. Ja, etwa jedes dritte Kind in Deutschland wird durch einen Kaiserschnitt geboren. Es gibt 4 Varianten eines Kaiserschnittes. Es gibt die primäre Sektio, also das ist noch vor dem Geburtsbeginn, also ja, gehe ich gleich näher noch drauf ein. Die sekundäre Sektio, das ist die, wenn die vaginale Geburt bereits begonnen hat und aber aus welchen Gründen auch immer dann ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Es gibt den Wunschkaiserschnitt und die Notsektio. Also Mutter oder Kind sind in wirklich akuter Gefahr, sodass sofort ein Kaiserschnitt nötig ist. Aber jetzt möchte ich dir die einzelnen Varianten noch ein bisschen genauer erklären. Die primäre Sektio, also noch vor Geburtsbeginn, die wird eben schon im Vorfeld festgelegt. Der Kaiserschnitt, der findet meistens einige Tage vor dem errechneten Geburtstermin statt. Und es gibt auch medizinische Gründe, warum er dann nötig ist oder beziehungsweise nötig sein kann. Das kann einmal sein, dass das Baby sich entweder in Quer- oder in Steißlage befindet. Also ja, es liegt entweder quer im Bauch, ist klar, dann kommt es nicht raus. Oder mit dem Popo unten. Da gibt es auch verschiedene Varianten, also ob ein Füßchen vorangeht oder eben wirklich der Popo als erstes und so weiter. Und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe empfiehlt aber einen Kaiserschnitt bei Beckenendlage eigentlich erst, wenn das Kind irgendwie verzögerten Wachstum aufweist oder das Schätzgewicht sehr hoch, also über 3800 Gramm liegt. Oder eben wenn, wie gesagt, ein Füßchen vorankommt, also in Fußlage. Oder wenn das Becken der Mutter irgendwie eine Anomalie hat, verformt, was auch immer. Ansonsten steht laut der DGGG, also Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, der normalen Geburt nichts im Wege. Sofern eben auch keine anderen Komplikationen bekannt sind. Primäre Sektio, also ein Kaiserschnitt vor der Geburt, kann aber auch nötig sein, wenn zum Beispiel eine Plazenta previa vorliegt. Das heißt, dass die Plazenta auch genau über dem Muttermund ist und dann eine Art Barriere darstellt. Das Kind kann natürlich dann auch nicht daraus. Oder wenn das Verhältnis vom Köpfchen des Babys und dem Becken der Mama nicht ganz stimmig ist oder wie gesagt das Becken eben deformiert ist. Dann kann noch ein Grund sein, dass die Schwangere Vorerkrankungen hat, wie zum Beispiel HIV, Herpes genitalis, Epilepsie, Nierenerkrankung, Gestosen, das sind so schwangerschaftsbedingte Krankheiten, die sind noch nicht ganz geklärt, also es sind noch einige unklare Ursachen, Herzfehler und einiges mehr. Also wenn gewisse Vorerkrankungen vorliegen, dann wird auch ein Kaiserschnitt nahegelegt. Bei Zwillingen und Mehrlingsschwangerschaften, vor allem wenn eins der Kinder irgendwie ganz ungünstig liegt, wird auch ein Kaiserschnitt empfohlen. Genauso wie wenn das Baby Entwicklungsstörungen hat oder das Gewicht über 4500 Gramm liegt. Also das sind halt alles so Risiken, die halt abgewägt werden müssen. Ab wann ist eine vaginale Geburt nicht mehr sinnvoll und eine primäre Sektio wäre sinnvoller. Genau, was noch? Es gibt noch zwei weitere Gründe, die dafür sprechen können. Das wären noch, wenn man vorher plastische Eingriffe im vaginalen Bereich hatte oder schon mal einen Kaiserschnitt. All das können, müssen aber nicht unbedingt Gründe für eine primäre Sektio sein. Im Zweifel besprichst du das bitte mit deinem Arzt und der erläutert das dann, wie das in deinem Fall aussieht. Jede Schwangerschaft und jede Geburt ist individuell. Das heißt, man kann jetzt auch da nichts festlegen. Die sekundäre Sektio, die wird spontan festgelegt. Also das ist das, wenn eben die vaginale Geburt schon begonnen hat. Und auch da gibt es einige Gründe, warum man dann doch auf einmal sagt, es muss jetzt eine Sektio gemacht werden, also ein Kaiserschnitt. Das ist zum Beispiel, wenn das CTG auffällig ist, also das überwacht ja die kindlichen Herzschläge und die Wehen und Puls und so weiter. Und wenn das irgendwie Auffälligkeiten zeigt, die jetzt nicht mehr für das Weiterführen der vaginalen Entbindung sprechen, dann sollte man auch eine sekundäre Sektio, also einen Kaiserschnitt, in Betracht ziehen. Genauso beim verlängerten Geburtsverlauf, also wenn es halt wirklich schon alles ganz lang dauert, die Fruchtblase ist schon seit einer ganzen Weile offen und so weiter. Dasselbe auch bei einem Geburtsstillstand, wenn jetzt gar nichts mehr vorangeht und es geht nichts mehr weiter, muss man natürlich auch überlegen, ob jetzt ein Kaiserschnitt sinnvoll ist oder nicht. Ungünstige Position des Kindes können auch noch ein Grund sein, also jetzt nicht irgendwie die Beckenendlage, aber es kann zum Beispiel sein, dass das Baby in Gesichtslage ist, dass also normalerweise kommen die Kinder mit dem Hinterkopf zuerst aus der Scheide und der Rest vom Köpfchen folgt dann. Und bei der Gesichtslage ist halt wirklich Augen, Mund, Nase zuerst und das Kind muss total den Kopf überstrecken, in den Nacken legen. Und ist sehr ungünstig, so geboren zu werden. Ein weiterer Grund für einen Kaiserschnitt unter der Geburt, also unter der vaginalen Geburt, ist, wenn die Mama sehr erschöpft ist, wenn die Geburt schon lange gedauert hat und ihr ist wirklich die Kraft ausgegangen, es geht nicht mehr, auch dann ist ein Kaiserschnitt manchmal sinnvoll. Und hier auch wieder das Missverhältnis zwischen dem Köpfchen und dem Becken, also wenn das irgendwie im Vorfeld nicht erkannt wurde und das Köpfchen passt einfach nicht irgendwie da durch, dann sollte man einen Kaiserschnitt in Betracht ziehen. Und wenn die Mama plötzlich Fieber bekommt oder Blutdruckschwankungen, dann auch. Also das spricht alles für eine sekundäre Sektio, einen Kaiserschnitt, obwohl der vaginale Geburtsvorgang schon begonnen hat. Bei der primären und sekundären Sektio, aber auch beim Wunschkaiserschnitt, hat man die Wahl zwischen einer Peridualanästhesie, also einer PDA, oder einer Spinalanästhesie. Eine Vollnarkose wird nur wirklich in seltenen Fällen durchgeführt. Ja, der Wunschkaiserschnitt, der wird ebenfalls wie die primäre Sektio, also der vorausgeplante Kaiserschnitt, im Vorfeld geplant, also noch vor dem Geburtstermin. Nur dass es halt hierfür keine medizinischen Gründe gibt. Die Gründe, die die Mutter hat für einen Wunschkaiserschnitt, sind völlig verschieden. Also oft möchten die Frauen, dass sie die besser planen können Oder sie haben Angst vor den Schmerzen, die eine vaginale Geburt mit sich bringt und hoffen dadurch, den Schmerz natürlich zu umgehen, was ja ein kleiner Trugschluss ist, weil man dafür ja bei einem Kaiserschnitt hinterher die Schmerzen hat. Manchmal haben die werdenden Mamas auch bei ihrer ersten Geburt ein ganz traumatisches Erlebnis gehabt, eine ganz traumatische Erfahrung und möchten deswegen lieber eine Bauchgeburt. Und es ist auch ganz egal, aus welchen Gründen sich eine Frau dazu entscheidet. Also sie sollte sich deshalb nicht von der Gesellschaft irgendwie rechtfertigen müssen. Ich höre das leider immer öfter. Viele Frauen bekommen von ihrem Umfeld eingeredet, dass sie keine echte Geburt erlebt haben und dadurch vielleicht sogar als Mutter in Anführungsstrichen versagt haben sollen. Und das ist auf gar keinen Fall so. Also das ist total der Humbug. Wenn dir das mal jemand irgendwie erzählt haben sollte, glaub das bitte nicht. Das ist wirklich großer Quatsch. Jedes Geburtserlebnis ist einzigartig und wundervoll. Und das kann auch ein Kaiserschnitt sein. Und so wie es für dich als Mama am besten passt, so ist es auch richtig. Und einzig und allein du als Mama musst dich wohlfühlen. Und abgesehen davon ist ein Kaiserschnitt meiner Meinung nach ebenfalls, also auch eine echte Geburt. Es entsteht ein neues Leben. Ein kleiner Mensch betritt die Erde und wird geboren, der vorher einfach noch nicht da war, ganz egal wie. Das Kind wurde geboren. Und wenn jetzt jemand dich irgendwie schlecht machen möchte, weil du dich für den Kaiserschnitt entscheidest oder weil du einen gehabt hast, dann lass dir das bitte nicht einreden. Jeder hat seine Gründe und manchmal kann man auch gar nichts dafür und bekommt einen Kaiserschnitt, auch wenn man eigentlich gar nicht so gerne einen gehabt hätte. Aber es ist alles in Ordnung. Was für Mutter und Kind gut ist und sich richtig anfühlt, das ist auch das Richtige, ganz egal, was das Umfeld sagt. Ja, und wenn du dich jetzt, wenn du überlegst und bist dir noch nicht sicher und möchtest dich eventuell für einen Wunschkaiserschnitt entscheiden, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Dir sollte aber trotzdem bewusst sein, dass es sich hierbei nach wie vor um eine wirklich große Bauch-OP handelt mit all ihren Risiken. Also der Kaiserschnitt ist einer der größten Bauch-OPs, die es auch gibt. Es muss einem klar sein, dass da wirklich alles durchtrennt wird, vom Bauchfell bis zu der Muskulatur, alles. Und ja, das ist ungefähr alles, was der Mensch so braucht zum Aufrechtstehen. Also ja, zusätzlich zu den restlichen Muskeln natürlich, aber es ist halt ein sehr wichtiger Bereich, möchte ich dir sagen. Und du solltest deshalb alle Vor- und Nachteile abwägen und auch den Wundschmerz und die Bewegungseinschränkungen, die du dann in den Tagen und Wochen nach der Geburt haben wirst und auch möglicherweise Langzeitfolgen mit in deine Entscheidung mit einbeziehen. Ich möchte dir jetzt mit den Worten um Gottes Willen keine Angst machen. Also ein Kaiserschnitt, der gehört heutzutage zu den Routineeingriffen. Die Ärzte, die machen das tagtäglich. Nichtsdestotrotz sollte man aber alle Aspekte, die für oder gegen einen Kaiserschnitt sprechen, beachten und jetzt auch die Risiken nicht außer Acht lassen. Lass dich in dem Fall einfach gut von deinem Arzt beraten. Erzähl ihm deine Ängste und Bedenken und ihr klärt das dann am besten gemeinsam, ob ein Wunschkaiserschnitt was für dich ist oder nicht. Ja, eine Notsektion, die wird, wie der Name schon sagt, nur im absoluten Notfall durchgeführt. Das heißt, Mutter und oder Kind sind in akuter Gefahr, wirklich Lebensgefahr. Und mögliche Indikationen können da eben sein, dass zum Beispiel die Plazenta sich vorzeitig ablöst. Also das ist auch akut lebensbedrohlich fürs Kind. Das wird ja versorgt. Es kriegt seinen Sauerstoff über die Plazenta. Und wenn die sich ablöst, dann ja, ist das schon sehr gefährlich. Dann drohendes Einreißen der Gebärmutter. Das kommt jetzt im Regelfall auch eher selten vor. Also generell die ganzen Notfälle kommen sehr selten vor. Dann gibt es noch den Nabelschnurvorfall, also wenn jetzt die Nabelschnur zum Beispiel zwischen Köpfchen und Becken irgendwie runterrutscht und reingerät, kann die eingeklemmt werden und auch da die Versorgung kappen. Und das wäre natürlich auch sehr, sehr schlecht, logischerweise. Und es gibt noch die fetale Azidose, das heißt, Das ist jetzt wieder hier dieses Fachdeutsch. Das heißt einfach, dass der Stoffwechsel vom Kind übersäuert ist, aufgrund von Sauerstoffmangel. Also, dass das Kind irgendwie wirklich nicht gut versorgt ist im Moment unter der Geburt. Und ja, Anzeichen können zum Beispiel sein, dass die Herzfrequenz nicht mehr in Ordnung ist oder ja, das Kind eben Stress zeigt, braunes Fruchtwasser, was austritt, pipapo. Es ist häufig so, dass man da vom Köpfchen des Kindes ein bisschen Blutstropfen abnimmt und so kann man das dann eben auch feststellen und dann eben die richtige Entscheidung treffen. Aber auch hier vertraue bitte den Hebammen und den Ärzten. Die kennen sich aus, die sind routiniert, die haben das gelernt, die machen das täglich und die können das alles sehr gut beurteilen, ob es deinem Baby gut geht oder nicht. Die Notsektion, also der Notkaiserschnitt, wird immer unter Vollnarkose durchgeführt. Also da gibt es keine PDA oder Spinalanästhesie, weil die Vollnarkose einfach viel, viel schneller wirkt. Es gibt bei dem Notkaiserschnitt im Vergleich zu den anderen Varianten aber dafür ein erhöhtes Risiko für Verletzungen an benachbarten Organen, wie zum Beispiel Blase oder Darm. Ja, es gibt zwei gängige Arten, wie man einen Kaiserschnitt durchführen kann. Die häufigste Variante ist der Kaiserschnitt nach dem Miskaff-Ladach-Verfahren. Es wird häufig auch fälschlicherweise der sanfte Kaiserschnitt genannt, ist aber trotzdem, das darf man nicht vergessen, immer noch eine große Bauch-OP. Allerdings ist die Miskaff-Ladach-Methode schonender für die Mamas und auch die Wundheilung verläuft besser. Und ja, den Unterschied zwischen dem Miskaff-Ladach-Verfahren und dem normalen Kaiserschnittverfahren erkläre ich dir gleich im Anschluss. Erstmal möchte ich dir sagen, wie der Kaiserschnitt grundsätzlich abläuft. Ich fange an mit der Miskaff-Ladach-Methode. Ein Kaiserschnitt beginnt meistens erst mit Routineuntersuchungen. Also es wird nochmal geschaut per Ultraschall, wie geht es dem Baby, wie liegt das Baby. Ein CTG wird nochmal gemacht. Und ja, wenn alles soweit in Ordnung ist, dann wird die werdende Mama auf die OP vorbereitet. Also das heißt, die Intimbehaarung wird entfernt, weil ja da auch geschnitten wird und die Haare, also wie bei jeder anderen OP auch, die stören ja bei der Wundheilung auch. Es werden Thrombosestrümpfe angezogen, einfach als Sicherheit. Abgesehen von den Strümpfen und einem Krankenhaushemdchen ist die Schwangere aber nackt. Das wollte ich noch schnell mit einwerfen. Genau, es ist sonst nichts angezogen, kein Höschen, gar nichts. Ja, und wenn das alles soweit vorbereitet ist, dann wird auch die Narkose gesetzt. Also, wie schon gesagt, heutzutage wird der Kaiserschnitt selten unter Vollnarkose durchgeführt. Es wird, wenn dann, im Vorfeld besprochen und auch nur unter den seltensten Umständen. Meistens wird es eben eine regionale Betäubung wie die PDA oder die Spinalanästhesie. Und danach spürt die Mama keinen Schmerz mehr, also es tut nichts mehr weh. Lediglich ein Ziehen und Ruckeln. Und im Gegensatz zur Vollnarkose ist man hier natürlich bei vollem Bewusstsein und bekommt die OP und damit die Geburt vom Baby voll, aber schmerzfrei mit. Genau, solltest du irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer nach der Narkose bei einem Kaiserschnitt noch Schmerzen spüren, dann kommunizier das auch bitte. In ganz seltenen Fällen kann es sein, dass die nicht richtig sitzt, aber dann kann man auch problemlos nochmal was nachgeben. Es ist nur wichtig, dass du das sagst. Es ist wichtig, dass du keinen Schmerz mehr spürst. Berührungen, okay, aber dir darf nichts dabei wehtun. Ja, was auch wichtig ist, zu den Narkosen nochmal, die regionale Betäubung ist natürlich auch für das Kind risikoärmer, weil die eingesetzten Betäubungsmittel nicht bis ins Blut der Mutter und damit zum Baby kommen. Und die Mutter muss auch nicht irgendwie beatmet werden, wie das bei einer Vollnarkose der Fall ist. Und Das sind halt alles zusätzliche Risiken. Dafür dauert aber die regionale Betäubung ein bisschen länger, bis sie wirkt. Also die Vollnarkose, die ist halt einfach sofort, quasi sofort. Und die regionale Betäubung dauert ein paar Minuten, bis die einsetzt. Ja, nach dem Setzen der Narkose legt sich die Schwangere dann auf den Tisch und wird mit Tüchern abgedeckt. Der Bauch bleibt dabei allerdings frei. Und zwischen OP-Feld und Mama wird auch noch ein Tuch aufgespannt. Also das machen sie erstens, damit alles keimfrei und sauber bleibt. Und zweitens, dass die werdenden Eltern nichts von der OP sehen müssen. Ich meine, es wird aufgeschnitten, es wird blutig. Das ist auch nicht für jedermann was. Ja, zusätzlich wird auch ein Blasenkatheter gelegt, weil nach so einer Bauchgeburt gibt es häufig Probleme, dass beim Wasserlassen, dass man nicht mehr so gut aufs Klo gehen kann, beziehungsweise aufstehen kann man ja in der ersten Zeit eh nicht. Und ja, die Beine befinden sich dann auch meistens, das ist nicht immer so, in so Schalen, ähnlich wie beim gynäkologischen Stuhl beim Frauenarzt. Genau, dann der Bereich der Schnittstelle wird dann desinfiziert und gereinigt und dann geht es quasi los. Also es wird manchmal bzw. meistens sogar mehrmals überprüft, ob die Frau eben schmerzfrei ist und erst wenn das sicher der Fall ist, dann geht's los. Im Bereich der Bikinizone, also kurz unterhalb der Schamhaargrenze, wird ein etwa 10 bis 15 cm langer horizontaler Schnitt in die Haut gemacht, also der verläuft da quer. Und ja, dann werden die Haut- und Muskelschichten darunter mit den Fingern gedehnt und gerissen, bis der Arzt zur Gebärmutter vorgedrungen ist. Die Gebärmutter wird dann auch eröffnet und dann wird das Baby vorsichtig herausgehoben. Die Nabelschnur wird bei einem Kaiserschnitt direkt durchtrennt, also sie darf da nicht auspulsieren lassen und das Baby wird dann direkt der Hebamme übergeben. Sie macht es dann kurz sauber und je nachdem, wie es dem Baby geht und ob es Komplikationen gab oder nicht oder ja, wie fit es halt ist, darf es noch kurz zur Mutter auf die Brust oder direkt eben in den Nebenraum, wo dann auch die U1 stattfindet. Ja, unmittelbar nachdem das Baby geboren wurde, zieht sich auch schon die Gebärmutter zusammen, wie bei einer normalen Geburt auch. Das führt dann auch dazu, dass sich die Plazenta löst. Und der Arzt, der entnimmt dann die Plazenta und schaut natürlich auch hier, ob alles vollständig ist und wie sie aussieht. Dann geht es schon ans Zunähen, dann ist schon fast geschafft. Es werden dann alle einzelnen Schichten der Gebärmutter, der Bauchwand, Bauchfell und der Hautschichten einfach das ganze Gewebe Schicht für Schicht vernäht. Und der Arzt verwendet auch da meistens Fäden, die sich nach einigen Wochen selbst auflösen. Und bei der Hautnaht werden selten auch Fäden verwendet, die sich nicht auflösen oder Klammern benutzt. Das ist aber jetzt nicht die gängigste Methode. Und danach wird die Naht mit einem Pflaster bedeckt. Der Kaiserschnitt dauert insgesamt etwa eine Stunde, wobei eine halbe Stunde davon Vorbereitung und Lagerung, also das Hinlegen von der Mama sind. Genau, und jetzt im Vergleich zu dem Miska-Fladach-Verfahren, der reguläre Kaiserschnitt läuft weitestgehend ähnlich ab, mit dem Unterschied, dass hier die einzelnen Haut- und Gewebeschichten nicht gedehnt und gerissen, sondern mit dem Skalpell geschnitten werden. Macht man jetzt aber mittlerweile nicht mehr sehr häufig, weil der Kaiserschnitt nach dem Miska-Fladach-Verfahren eben dann doch einige Vorteile gegenüber dem regulären mit sich bringt, auch wenn man das im ersten Moment nicht glauben möchte, wenn man so an Dehnen und Reißen denkt. Aber durch das Dehnen wird weniger Gewebe verletzt, als wenn es geschnitten ist und auch der Blutverlust ist auch deutlich geringer und es geht schneller und spart dadurch auch in Notsituationen viel Zeit. Dazu kommt dann aber auch, dass die Frauen nach der Operation meistens weniger Schmerzen haben als bei einem normalen Kaiserschnitt. Normal, regulären, wie auch immer man das nennen möchte. Und sie sind schneller wieder mobil und können dadurch auch natürlich früher entlassen werden. Und auch der Blasenkatheter, der ja am Anfang vom Kaiserschnitt gelegt wird, kann bei dem Miska-Fladach-Verfahren nach etwa 2 Stunden schon wieder entfernt werden. Und das passiert beim regulären Kaiserschnitt meistens auch erst am nächsten Tag. Es können sich allerdings durch das Miska-Fladach-Verfahren vermehrt Hämatome am Bauch, einfach durch dieses Reißen und Dehnen, kann es einfach ein paar Blutergüsse geben. Die können sich da bilden. Sie sind aber relativ harmlos. Ja, der werdende Papa, genau, entweder er oder eine andere nahestehende Begleitperson darf bei einem Kaiserschnitt natürlich in den meisten Fällen auch dabei sein, wie bei der normalen Geburt auch, bei der vaginalen. Es sei denn natürlich, der Kaiserschnitt ist ungeplant und muss im Notfall durchgeführt werden. Da gibt es ja dann auch die Vollnarkose und da darf auch kein Papa mit rein. Und für den Papa läuft das Ganze so ab, während die werdende Mama für den OP vorbereitet wird, also desinfiziert, rasiert, Narkose abdecken und so weiter, bekommt die Begleitperson OP-Kleidung und muss dann noch kurz warten. Und sobald die Narkose sitzt, darf die Begleitperson am Kopfende bei der Mama Platz nehmen und auch somit bei der Geburt dabei sein. Ja, für die Mama ist das Ganze, also eine Begleitung beim Kaiserschnitt, immer sehr, sehr wertvoll. Oft ist sie ein bisschen überfordert mit der Situation. Sie weiß ja nicht, was genau jetzt passiert. Sie kennt das OP-Team nicht und es kann auch ein bisschen angsteinflößend sein. Und wenn man dann einfach jemanden dabei hat, der einen Sicherheit gibt und beruhigen kann, das reduziert natürlich immens auch den Stress. Ja, manchmal bekommt die Begleitperson auch kleine Aufgaben vom OP-Team. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie die Mama ganz aufgeregt ist und irgendwie dadurch vergisst, ein bisschen das Baby mit Sauerstoff zu versorgen und vielleicht ein bisschen aufgeregter atmet und nicht mehr tief in den Bauch, dann kann es natürlich auch mal sein, dass eventuell eine Sauerstoffmaske nötig ist und die darf dann die Begleitperson auch gerne mal halten. Wenn das Baby dann geboren ist, kann dann der Papa oder die Begleitung, wer auch immer dabei ist, mit der Hebamme mitgehen und das Baby versorgen. Der Papa darf im Anschluss auch im Kreißsaal mit dem Baby auf die Mama warten. Dort kann er dann, wenn er möchte, das Baby einfach nur im Arm wiegen, anschauen und bestaunen, was gerade für ein Wunder geboren wurde. Oder er kann das Baby auch nackt auf die, also das nackte Baby auf die nackte Brust legen, ein Haut-zu-Haut-Kontakt herzustellen, das ist immer sehr, sehr wertvoll für die Babys und auch für die Bindung. Ja, genau. Beim Notkaiserschnitt, wie gesagt, muss ja alles sehr, sehr schnell gehen und deshalb ist auch da keine Begleitung möglich. Und ob du eine Doula zusätzlich zu deiner Begleitperson bei einem Kaiserschnitt dabei haben darfst, das besprichst du am besten ausführlich im Vorfeld mit deiner Geburtsklinik. Nicht immer stimmen die Krankenhäuser dazu. Frag am besten bei der Geburtsanmeldung mal nach und beton auch, warum du eine Doula dabei haben möchtest und wie viel dir das bedeuten würde. Die Doula würde im Kreißsaal dann hinter dem Papa stehen und ja, euch beide dann von hinten unterstützen. Nach der Operation wird dann die frisch gebackene Mama in ein Bett gehoben, um dann zur Überwachung nochmal im Kreißsaal zu ihrem Baby und oder eben auch zur Begleitperson. Also die sind wahrscheinlich beide da. Wenn sie nicht alleine den Kaiserschnitt gemacht hat, wird sie hingebracht. Und dort können sich dann erstmal alle zusammen nochmal kennenlernen, alle das Baby kennenlernen. Wenn sie stillen möchte, darf sie das dann auch da zum ersten Mal gerne machen und kann ihr Baby anlegen. Ja, und nach etwa 2 Stunden, sofern alles in Ordnung ist und wenn es keine Probleme gab, werden Mama und Baby dann auf die Wochenbettstation gebracht. Und dort bleiben sie bei einem Kaiserschnitt etwa 3 bis 6 Tage, je nachdem, wie es ihr geht, wie mobil sie ist und wie die Wundheilung dann verläuft. Ja, jetzt kommen wir zu dem bisschen unschöneren Teil. Oft wird die Mama noch am selben Tag, meistens nach 6 bis 8 Stunden, mobilisiert. Das heißt, sie soll sich natürlich mit Hilfe zuerst auf die Bettkante setzen und nach Möglichkeit vielleicht sogar aufstehen und ein paar Schritte gehen. Das soll einfach dazu dienen, dass Blutgerinnsel sich möglichst nicht bilden und ja auch, dass der Darm ein bisschen in Schwung bleibt, dass es keine Verstopfung gibt. Ist allerdings wirklich unangenehm und meistens sehr schmerzhaft. Also das sollte dir bewusst sein. Wenige Stunden nach so einer großen OP ist es halt einfach kein Zuckerschlecken, sich da irgendwie zu bewegen. Ja, bei Bedarf können dann auch stillfreundliche Schmerzmittel gegeben werden. Da musst du dann einfach deinen Arzt nachfragen, der kann dir dann genau sagen, was du nehmen darfst und was nicht. Ja, nach dem Kaiserschnitt treten eben vor allem auch in den ersten Tagen die Schmerzen auf. Das ist natürlich besonders beim Aufstehen, beim Husten und auch beim Niesen. Aber das vergeht meistens in den ersten, also die richtig starken Schmerzen vergehen in den ersten Tagen und dann, je nachdem, es kann relativ schnell gehen, es kann aber auch 2-3 Wochen dauern, bis man komplett schmerzfrei ist. Ganz individuell und unterschiedlich. Ja, nach etwa 5 Tagen werden die Fäden, also wenn welche verwendet wurden, die sich nicht von selbst auflösen, oder auch die Klammern, gezogen. Und die Naht selber heilt etwa nach 8 bis 12 Tagen. Nach der Entlassung kontrolliert die Nachsorgehebamme oder auch der Frauenarzt, wie die Narbe aussieht und wie sie heilt. Wie jede andere OP bringt auch der Kaiserschnitt einige Risiken für Mutter und Kind mit. Die sind heutzutage aber deutlich geringer wie noch vor einigen Jahrzehnten. Die Sterblichkeitsrate ist im Moment aber bei einem Kaiserschnitt noch etwa 3-mal höher als bei einer vaginalen Entbindung. Jetzt möchte ich dir erstmal noch die Risiken der Mutter aufzählen, danach die vom Kind. Die Risiken der Mutter, die unterscheidet man in akute Komplikationen und langfristige Komplikationen. Also akute Komplikationen nach einem Kaiserschnitt oder beim Kaiserschnitt können sein großer Blutverlust, also sowohl während der OP, dass man viel Blut verliert, aus welchen Gründen auch immer, als auch danach. Dass sich Blutgerinnsel bilden, das ist halt ein Risiko für Thrombosen oder Embolien. Es können Infektionen auftreten. Es können Verletzungen benachbarter Organe, zum Beispiel Harnblase, Harnleiter oder Darm, auftreten. Und es kann Wundheilungsstörungen geben oder auch dann Verwachsung, dass dann zum Beispiel die Narbe ästhetisch nicht mehr sehr ansprechend ist, also nicht schön aussieht. Und es kann natürlich auch Narkosezwischenfälle geben. Ja, zu den langfristigen Komplikationen können Lagerungsschäden sein, also zum Beispiel, dass Nerven gereizt sind und es Lähmungserscheinungen oder Kribbelgefühl gibt. Verwachsungen können nach dem Kaiserschnitt auftreten, also in der Gebärmutter oder wo. Es kann eine posttraumatische Belastungsstörung entstanden sein oder entstehen und auch Bindungsstörungen gehören zu den langfristigen Komplikationen. Ja, außerdem gibt es eben für die nächste Schwangerschaft dann auch wieder ein erhöhtes Risiko, dass die Plazenta ungünstig liegen kann oder dass die Gebärmutter möglicherweise einreißen kann oder auch, dass da dann wieder ein Kaiserschnitt notwendig sein kann. Für das Kind gibt es natürlich auch Komplikationen. Das können sein, dass das Baby Anpassungsstörungen hat, vor allem auch Atemprobleme, weil es eben häufig ist, dass es Fruchtwasser schluckt, weil es ja nicht so zusammengepresst und aus der Lunge rausgedrückt wird wie bei einer normalen vaginalen Entbindung. Ich sage immer normal, meine ich gar nicht, vaginalen Entbindung. Es können bei dem Kind Verletzungen bei der Operation auftreten, zum Beispiel Schnittwunden durch Skalpell. Ich meine, es ist ein alles ja, Millimeterarbeit. Es können Bindungsstörungen kommen und auch Stillprobleme durch die Bindungsstörungen. Und auch das Baby hat erhöhte Infektanfälligkeit, einfach weil das nicht die natürliche Bakterienflora von der Mama abbekommt durch die Scheide. Ja, nach der Bauchgeburt gibt es einige Dinge, die zu beachten sind. Also zum Beispiel duschen. Die Mama darf, sobald der Kreislauf wieder fit ist und sie sich bewegen kann, duschen gehen. Das ist meistens so ab dem dritten Tag möglich. Es sollte nur darauf geachtet werden, dass kein Shampoo oder Duschgel oder irgendwas an die Wunde kommt. Und die Wunde sollte auch so immer, also auch außerhalb des Duschens, möglichst trocken gehalten werden und gegebenenfalls mit einem sauberen Tuch auch abgetupft und trocken gehalten werden. Ja, die Narbe kann mit Narbensalben gepflegt werden und das auch natürlich über die Wundheilung hinaus. Also selbst wenn die Naht schon wirklich verheilt ist, kann man weiterhin mit Narbensalbe pflegen, weil das manchmal auch einfach eine starke Narbenbildung reduzieren kann oder verhindern kann. Ja, baden soll man erst, sobald der Wochenfluss komplett versiegt ist, weil das einfach zu Infektionen an der Wunde auch führen kann. Oder generell wird einem nicht empfohlen, ein Vollbad zu nehmen mit Wochenfluss. Sitzbäder sind allerdings möglich. Nach etwa 8 bis 10 Wochen sollte man, wie nach einer vaginalen Entbindung auch, trotzdem den Beckenboden am besten mit Hilfe von einem Rückbildungskurs trainieren und stärken. Insbesondere natürlich auch, wenn man vorhat, wieder Sport zu machen. Es ist einfach so, selbst wenn du bei einem Kaiserschnitt jetzt nicht den Beckenboden durch eine Geburt belastet hast, so hat er sich aber trotzdem während der gesamten Schwangerschaft einfach gelockert und muss natürlich auch da wieder gestärkt werden. Wenn du bei der Rückbildung Schmerzen irgendwie hast, an der Narbe oder irgendwo, ist es natürlich ratsam, das Ganze abzubrechen und dem Körper noch ein bisschen Zeit zur Erholung zu geben. Dann war das vielleicht noch zu früh. Und auch der Sport sollte langsam und schrittweise begonnen werden. Ja, und ab 6 Wochen nach der Geburt steht dann auch dem Geschlechtsverkehr und dem Baden in der Wanne und dem Schwimmbad nichts mehr im Wege, also sobald der Wochenfluss eben versiegt ist. Ja, nach einem Kaiserschnitt kann die Mama natürlich selbstverständlich auch stillen, genauso wie nach einer vaginalen Geburt. Es ist sogar hier sehr förderlich nochmal mehr förderlich, weil es die Bindung stärkt und natürlich auch bei der seelischen Verarbeitung von einem Kaiserschnitt hilfreich ist, gerade wenn er irgendwie nicht geplant oder nicht gewünscht war. Ja, wegen der Narbe am Bauch empfiehlt es sich aber, möglichst in der Seitenlage zu stillen, einfach damit die nicht gereizt wird an der Wundheilung. Ja, das war schon zum Thema Kaiserschnitt. Beim nächsten Mal geht es um Angst vor der Geburt und wie man damit umgeht. Ich freue mich immer sehr über Kritik und Anregungen. Sag mir bitte, wenn du möchtest, was du denkst. Und wenn du irgendwas über ein bestimmtes Thema wissen möchtest, darfst du auch das natürlich gerne fragen. Ich versuche so bald wie möglich darauf einzugehen und eine Episode dazu abzuhalten. Wenn dir irgendwas gar nicht gefällt oder dir irgendwas gefehlt hat, kannst du auch das sehr, sehr gerne sagen, kannst du mir gerne schreiben. Und ich versuche immer, mich zu verbessern. Also Kritik, da bin ich sehr offen für und freue mich wirklich, wenn mir jemand hilft, mich zu verbessern. Ja, wenn dir der Podcast und meine Arbeit gut gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht auf iTunes eine Bewertung dalässt und mich weiterempfiehlst, dass ich viele Frauen, viele Menschen damit erreichen kann. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du weiterhin an meinem Podcast interessiert bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal beim Der Doula Podcast. Deine Anita.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.